und segne die Zuhörer. Amen. Ja, hey, vielen Dank. Vielen Dank für die Geschichten. Vielen Dank für den Lobpreis gerade. Ich habe eigentlich auch gerade schon gedacht, ich versuche so kurz wie möglich zu predigen, weil dann können wir noch ein bisschen Lobpreis machen oder vielleicht erzählt ihr gleich noch ein paar Geschichten. Das ist echt richtig, richtig gut. Das tut gut. Ich möchte auch mit einer kleinen Geschichte noch starten. Ich habe einen meiner Mentoren gefragt, ob er mir ein paar Tipps geben kann, wie ich meinen Arbeitsalltag organisieren kann, wie ich meinen Job organisieren kann. Und er sagte, kann ich eigentlich jetzt nicht so viel Schlaues dazu sagen, frag doch mal einen anderen Ratgeber, ob es da nicht irgendwie ein gutes Buch dazu gibt. Habe ich gemacht, habe einen anderen Ratgeber gefragt und der hat mir zwei Bücher empfohlen, die ich mir dann auch bestellt habe. Und letzte Woche bekomme ich eine WhatsApp-Sprachnachricht und da sagt jemand, der auch ein echt erfahrener Jesus-Mensch ist und sagt, ich habe gebetet und ich hatte so den Eindruck, du sollst mal ein Buch lesen. Also jetzt nicht irgendein Buch, sondern so ein Buch, was irgendwie jetzt gerade irgendwie wichtig ist. Weiß ich auch nicht so genau. Ich habe mich für diese WhatsApp-Sprachnachricht bedankt und habe denjenigen auch angerufen. Wir haben ein bisschen gequatscht und habe ihn dann nochmal gefragt zu diesen Gedanken, die er gehabt hat. Ob er dann noch ein paar mehr Infos dazu hat, welches Buch ich denn lesen sollte. Weil ich würde ja auch schon immer mal wieder ein Buch lesen. Und er sagte, ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, es soll irgendwas hat damit zu tun, dass es dich stark macht und es ist hellblau. Und ich so, ist das jetzt ironisch gemeint mit dem hellblau oder ist das ernst? Er so, nee, ist ernst, gut, dass du nachfragst, weil er ist auch so ein ironischer Typ, aber ist hellblau. Am nächsten Morgen kamen die beiden Bücher, die ich mir bestellt habe, an, dessen Cover ich nicht kannte. Und eins davon, also ich habe erstmal im Regal geguckt nach hellblauen Büchern und habe festgestellt, es gibt gar nicht viele hellblaue Bücher. Und die hellen blauen Bücher, die ich gefunden habe in meinem Bücherregal, die haben eigentlich auch mit dem Thema überhaupt nichts zu tun, also dass die jetzt mich irgendwie stark machen sollten. Also das war relativ klar, dass die Bücher das jetzt nicht waren. Ja. Und ich meine, Donald Duck oder Asterix und Obelix ist ja jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das, worüber der Herr jetzt auch reden möchte. Auf jeden Fall, am nächsten Tag kamen zwei Bücher an, die ich mir bestellt habe. Und da war ein Buch dabei, das hellblau war. Und was halt auch sehr damit zu tun hat, mich irgendwie weiterzubringen, mich irgendwie stark zu machen. Und das hat mich irgendwie total motiviert. Einmal, weil kommt das nicht so häufig vor, dass so Leute bei mir anrufen. Und ich lese dieses Buch, habe es jetzt auch schon angefangen zu lesen, ich werde es auch zu Ende lesen. Ich lese es mit viel Spannung und mit Erwartung. Irgendwie mal gucken, was da für Gedanken drin sind, was ich irgendwie da benutzen kann für meinen Alltag, was ich vielleicht auch verändern kann. Mal gucken, was passiert. Und ich lese das mit viel Erwartung. Warum erzähle ich diese Geschichte? Aus drei Gründen. Einmal, weil es eine nette Geschichte ist. Zweitens, weil ich euch gerne motivieren würde, auch Gedanken, die ihr habt, wo ihr vermuten könntet, vielleicht ist es irgendwie ein Gedanke von Gott, den irgendwie weiterzugeben. Dann könnt ihr, und wenn ihr den auch vielleicht hier im Rahmen von so einem Gottesdienst habt und ihr wisst gar nicht, ob das irgendwen ansprechen könnte, dann fragt hinterher die Sandra, was die davon hält, ob das was fürs Mikrofon ist oder mich. Oder wenn ihr schon auch wisst, für wen das sein könnte, dann sagt demjenigen das ruhig mal. Und dann sagt es vorsichtig, weil ihr könnt ja falsch liegen. Sagt es nett, weil nett sein sollten wir ja grundsätzlich immer bei solchen Dingen. Und sagt es so konkret wie möglich und versucht nicht, irgendwas dazu zu erfinden. Manchmal denkt man ja, du solltest mal ein Buch lesen. Es sollte dich irgendwie irgendwas mit stark machen zu tun haben und es sollte hellblau sein. Das kann einem ja so ein bisschen dünn vorkommen, so nach dem Motto, das ist ein bisschen wenig. Und dann ist man als Mensch manchmal geneigt, noch ein bisschen was dazu zu erklären, damit sich das schlauer anhört. Aber macht das nicht, sondern sagt das so weiter, weil für denjenigen, für den es bestimmt ist, kann das dann sehr wohl einen Sinn machen. Und drittens glaube ich, warum ich diese Geschichte erzähle, dass das auch mit unserer aktuellen Predigtreihe eigentlich ganz gut zusammenpasst. Denn wir haben die Predigtreihe, wie hat Jesus eigentlich die Bibel verstanden? Die Bibel, das Buch der Christen, wie hat er sie ausgelegt, wie hat er sie verstanden? Und ich glaube, es wäre gut, dass dieser Eindruck, dass wir den auch genauso auf die Bibel übertragen könnten. Gott sagt, das ist ein Buch, was du lesen solltest und was dich weiterbringen soll, was dich stark machen soll. Und gut, hellblau ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt. Es ist egal, ob das jetzt weiß ist, grün oder rot oder welche Farbe auch immer. Aber es wäre toll, wenn du dieses Buch genauso mit so einer Erwartung und Spannung lesen würdest. Mal gucken, was sich so im Januar 2020 so, was ich daraus so für mich rausziehen kann. Und wo es mein Leben bereichern könnte. Das wäre super. Wir haben 5 Prinzipien kennengelernt in den letzten Wochen, wie Jesus die Bibel verstanden hat. Und haben so als Beispiel dafür genannt, dass es wie die 5 Finger in einer Hand sind, diese 5 Prinzipien. Und ich möchte heute etwas Weiterführendes dazu sagen, was man so, wenn man im Beispiel der Hand bleiben möchte, vielleicht so als die Handfläche bezeichnen könnte. Etwas, was Jesus auch sehr, sehr wichtig war, wenn es um die Bibel geht. Und ich möchte mit einem ersten Bibelvers so starten. Und er hat auch etwas, ein bisschen etwas Weihnachtliches, okay, zugegebenermaßen etwas, vielleicht ein bisschen zurechtgebogenes, Weihnachtliches. Jesus hält irgendwo eine Rede und plötzlich ruft eine Frau dazwischen. Während Jesus das sagte, rief plötzlich eine Frau aus der Menschenmenge ihm zu: Wie glücklich kann sich die Frau schätzen, die dich geboren und gestillt hat. Und vielleicht hast du das auch schon mal überlegt, also auch gerade die Mamas unter uns. Mann, wie muss ich Maria, die ja nun mal halt auch neben Jesus auch so die zweite Hauptfigur in der Weihnachtsgeschichte ist, wie, was für eine glückliche Frau muss das gewesen sein, Jesus geboren zu haben, Jesus gestillt zu haben, ihm die Windeln gewechselt zu haben, seine Kindergeburtstage vorbereitet zu haben, ihn ins Erwachsenwerden begleitet zu haben, was weiß ich, ihm die dreckige Wäsche gewaschen zu haben, seine Launen ausgehalten zu haben. Kein Mensch hat Jesus so kennengelernt wie Maria. Und in der Tat, Maria wird in der Bibel auch als, ja, gepriesen, du bist glücklich, wirst du genannt werden. Und nicht nur an dieser Stelle. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gedacht, wow, was für ein Vorrecht hat Maria gehabt. Und Jesus antwortet dieser Frau, die da so dazwischen gerufen hat. Darauf erwiderte Jesus: Ja, aber noch glücklicher sind die Menschen, die Gottes Botschaft hören und danach auch leben. Maria ist glücklich zu nennen, auf jeden Fall. Aber es ist total wichtig, das auch zu tun. Und das ist so heute so ein bisschen das Thema. Das ist, wenn wir die Bibel studieren, wenn wir in den Gottesdienst gehören und etwas aus der Bibel hören, eine Predigt, dann geht es ja nicht so in erster Linie darum, dass wir ein umfangreiches Wissen ansammeln. Das ist auch ein ganz toller Nebenaspekt und auch an sich wertvoll. Aber das Ziel ist ja eigentlich, dass unser Charakter und wir selber, unser Leben nach Gottes Maßstäben sich nach und nach verändert. Und dazu ist es halt nötig, nicht nur das Wort Gottes zu lesen und zu verstehen, sondern es auch zu tun. Und in die gleiche Kerbe, und ich mache jetzt hier mal so eine kleine Familienandacht sozusagen, haut auch Jakobus. Jakobus ist einer der Brüder von Jesus. Jesus hatte 4 jüngere Brüder und auch noch ein paar Schwestern. Und höchstwahrscheinlich der älteste von den 4 Brüdern war Jakobus. Und er hat den Jakobusbrief geschrieben. Er hat anfangs nicht an Jesus glauben können, hat aber auch, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, ihn persönlich auch getroffen und ist dann auch einer der Säulen der Urkirche geworden, neben Johannes, neben Paulus, neben Petrus, ist auch Jakobus einer der Säulen. Man hat ihm den Spitznamen gegeben, Jakobus der Gerechte. Er war der Hauptpastor in Jerusalem und ihm verdanken wir den Jakobusbrief. Und er schreibt in seinem Jakobusbrief ein paar ganz berühmte Verse, für die er eigentlich auch fast schon berühmt geworden ist. Jakobus 1, 22 bis 25. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, das sind so die Verse, für die Jakobus eigentlich schon fast berühmt geworden ist. Jakobus ist ein totaler Praktiker. Er sagt immer wieder, hey, Glaube muss praktisch werden. Wer Glaube so definiert, und so ist es ja auch häufig in unseren Breitengraden der Fall, dass man sagt, ja, Glaube ist, du hältst etwas für wahr, kannst es aber nicht beweisen und dann nutzt du die Vokabel Glauben. Und Jakobus sagt, nein, das ist noch nicht mal die halbe Wahrheit. Glaube ist eine Überzeugung, die dich zum Handeln bringt. Und wenn es nur Theorie bleibt, dann ist es wertlos. Wir sagen ja manchmal, verarschen kann ich mich alleine. Und damit meinen wir, okay, von anderen verarscht zu werden, ist schon doof. Aber ich glaube, sich selber zu verarschen, ist jetzt gar nicht so viel besser. Aber es stimmt, verarschen können wir uns alleine. Und Jakobus sagt auch, dass hier so eine Warnung ist, dass man sich hier selber betrügen kann. Und die Frage wäre halt, bist du jetzt ein Hörer von Predigten und Bibeltexten oder bist du ein Täter? Und man könnte jetzt sagen, okay, wir teilen uns jetzt in zwei Gruppen auf. Hier sind da hinten sitzen eher die Hörer und hier sitzen jetzt die Täter oder so. Das wäre ja falsch, weil irgendwie ist das ja immer so fließend. Mal sind wir eher so auf der Täterseite, mal vielleicht eher der Hörerseite. Das ist jetzt, diese Linie läuft ja manchmal quer durch unser Herz. Und Jakobus bringt hier ein super Beispiel, wie diese bloßen Hörer sind. Und er sagt, die Hörer, die kann man vergleichen mit einem Mann, der guckt in den Spiegel, betrachtet sich und er läuft davon. Und hat auch direkt wieder vergessen, wie er gestaltet war. Und die erste Botschaft, die ich hier heute sagen möchte, allein dadurch, dass du in den Spiegel guckst, verändert dich gar nicht. Ich sehe, ihr seid jetzt nicht überrascht. Das habt ihr vielleicht schon gewusst. Und einige von euch, das sieht man euch an, haben auch heute Morgen schon in den Spiegel geguckt. Aber danach geht's ja los. Gerade der morgendliche Blick in den Spiegel ist ja für einige, dass man auch irgendwie ja schon fast davon rennen möchte. Aber danach geht's ja los. Danach fangen wir an, uns zu waschen, die Haare zu kämmen, zu schminken, zu rasieren oder zu beten, wie auch immer, wo man irgendwie bringt es uns in Aktion. Ja, wir gucken, sind irgendwelche Hautunreinheiten, die wir ausdrücken möchten, ist irgendwas da, was wir verändern möchten. Es bringt uns in Aktion. Und ich habe mal in einer, zugegebenermaßen halbherzigen Recherche mal ein bisschen versucht herauszufinden, und ich gebe keine Garantie für irgendeine Richtigkeit, wie oft gucken wir, wie oft betrachten wir uns im Spiegel pro Tag? Unser Spiegelbild, vielleicht auch im Handy oder irgendwie im Schaufenster, gucken mal, ne, Hosenstall noch zu. Und mein Ergebnis ist, 71 Mal pro Tag betrachten wir uns im Spiegel. Und ich glaube, so diese Häufigkeit drückt ja auch aus, es geht ja gar nicht so darum, wo man sagt, ja, warum soll ich in den Spiegel gucken, ich weiß doch, wie ich aussehe. Und das übertragen, wenn wir in die Bibel reingucken, dann geht es auch nicht unbedingt darum zu sagen, kenne ich doch die Geschichte. Und ich meine jetzt mal ganz im Ernst, ich bin schon lange dabei, ich habe schon so viele Predigten über die Speisung der 5000 gehört, diese Geschichte schon so häufig gelesen. Und irgendwie geht es nicht nur darum, die Geschichte zu kennen, nicht nur zu wissen, so sehe ich also aus, sondern wenn der Blick in den Spiegel mit dem Bibellesen vergleichbar ist, geht es noch um was anderes. 71 Mal pro Tag, das wäre bei einem 80-jährigen Menschen, und lassen wir mal die ersten 5 Jahre außer Acht, da guckt man ja vielleicht noch nicht so viel in den Spiegel, dann wäre das 1,8 Millionen Mal, sich zu betrachten, wie man aussieht. Es scheint ja hier noch um etwas anderes zu gehen, sondern es geht darum, dass hier bei dem Blick in den Spiegel haben wir eine Selbsterkenntnis. Das bin ich. Bin ich das wirklich? Aber der Blick alleine hat noch keinen Wert, noch nicht mal den halben. Und genauso wenig wie der Blick in den Spiegel dich rasiert oder dich wäscht oder die Zähne putzt, verändert dich auch allein das Bibellesen scheinbar gar nicht. Und wenn danach bei dir irgendwie nichts losgeht, dann sagt Jakobus, dann betrügst du dich selber. Dann verarschst du dich selber. Und okay, manchmal ist auch das Spiegelbild echt schwer zu ertragen. Manchmal ist die Wahrheit ja im Spiegel hart. Mann, sehe ich alt aus. Mann, sehe ich fertig aus. Und der Wahrheit ins Gesicht zu blicken, ist manchmal nicht einfach. Und manchmal ist es auch vielleicht nicht einfach, das in der Bibel zu lesen, in den Bibelspiegel zu gucken. Und vielleicht guckst du in den Bibelspiegel und vergleichst das mit dir selber und denkst, Mann, die Freude am Herrn, meine Stärke, ist ja im Moment nicht so viel da. Oder du guckst in den Bibelspiegel und siehst eine Menge Bitterkeit. Siehst vielleicht eine Menge Punkte, wo du so desillusioniert bist, wo du Federn gelassen hast im Laufe der Zeit. Und es klingen vielleicht auch schon so ein paar Aktionen an, die dran wären. Vielleicht wäre es mal dran, die ein oder andere Bitterkeit mal wirklich konsequent zu vergeben. Manchmal kann das hart sein. Aber der Blick in den Spiegel, der Blick in die Bibel muss irgendwann praktisch werden, sonst betrügst du dich selbst. Und die nächste Frage wäre, wie hören denn Hörer und wie hören Täter? Und wir sagen ja häufig, okay, ob du jetzt ein Hörer bist oder auch ein Täter, das entscheidet sich in der Stunde der Wahrheit am Montagmorgen. Quasi, wenn die Freizeit, die Konferenz, wenn das vorbei ist, dann kommt wieder die Stunde der Wahrheit. Aber nein, die Stunde der Wahrheit ist auch schon jetzt. Jetzt. In diesem Moment, wo du hörst. Weil es gibt einen Unterschied, wie ein Hörer hört und wie ein Täter hört. Die hören anders. Wie hört derjenige, der nur ein Hörer ist? Er blickt hinein, läuft wieder weg und hat schon bald wieder vergessen, was er gesehen hat. Der Täter, bei dem passiert etwas anderes. Er schaut hinein in das Gesetz der Freiheit und er bleibt dabei. Also er bleibt beim Reinschauen in den Spiegel, bis die Frisur sitzt, bis die Verbitterung aus dem Herzen weniger wird, bis irgendwie die Sorgen des Alltags bis der Einfluss der Sorgen des Alltags weniger wird. Er bleibt dran, er schaut in das Gesetz der Freiheit. Es hilft dir nicht, wenn du in der Bibel liest, es könnte sein, dass du frei lebst von Verbitterung, frei von Enttäuschung über die verpassten Chancen deines Lebens, frei von der Enttäuschung über dich selber, frei von Bitterkeit, frei von Frust, frei von Sorgen. Das vollkommene Gesetz der Freiheit, sondern du musst irgendwie dabei bleiben, dass diese Freiheit irgendwie da durchkommt. Ein Beispiel dafür. Zwei Leute, der eine geht ins Kino und er nimmt echt etwas auf sich. Er geht aus dem Haus, geht durch den Regen, geht in sein Auto, er bezahlt sogar Eintritt und guckt sich einen Kinofilm an. Und so können wir auch Gottesdienste besuchen und das ist keine Sünde, das ist sogar auch total okay, ist für einen Einstieg völlig okay. Und du hast diesen Kinofilm gesehen und dann kannst du irgendwie auch am nächsten Tag in der Firma, wenn vielleicht über den Film geredet wird, kannst du mitreden und sagen, oh ja, habe ich auch gesehen, weiß ich auch was Schlaues dazu zu sagen. Aber ein Täter des Wortes, den könnte man eher vergleichen mit wie jemand, der ein YouTube-Video guckt, wie man Fliesen verlegt. Der guckt sich den an und schreibt sich mit. Ah, okay, Schritt Nummer 1 wäre eine Wasserwaage besorgen. Ja, stimmt, sonst kriege ich ja die Fugen gar nicht hin. Und ich sollte auch mal messen, wie groß sind die, die Fliesen, wie breit, wo komme ich raus? Ich sollte mir einen Plan machen. Moment, was hat er zuerst gemacht? Ich spule nochmal zurück. Oder jemand, der ein YouTube-Video guckt und da lernen will, wie man einen Weihnachtsmann aus Papier bastelt. Und so macht er das, aha. Der guckt sich das ganz anders an, weil er irgendwas davon umsetzen will. Und das gehört irgendwie auch dazu. Täter und Hörer hören schon anders. Hören schon anders und das entscheidet sich jetzt, wie du anfängst zuzuhören. Noch ein weiterer Hinweis, auch aus Jakobus. Wenn sich bei uns Menschen was verändert, dann eigentlich tendenziell, ich weiß nicht, ob es noch andere Gründe gibt, aber mir fallen eigentlich in erster Linie zwei Gründe ein, warum wir unser Leben verändern. Punkt Nummer 1, Leidensdruck. Punkt Nummer 2, irgendein geiles Ziel. wenn beides nicht da ist, dann ist irgendwie, warum sollten wir was verändern? Dann bringt uns das nicht aus dem Quark. Nur weil der Wolfgang sagt, mach das mal, macht kein Mensch was. So realistisch bin ich. Und jetzt könnte man entweder sagen, der Leidensdruck, und ich glaube, beide Sachen sind erstmal so einfach okay, sind einfach normal, liegen in der Natur der Sache. Und wenn dein Leben irgendwo an einigen Punkten so schwer geworden ist, dann kann ich das dahin bringen, wo du sagst, jawohl, ich will was ändern. Aber es könnte auch, wenn du merkst, irgendwie selbst, ich verarsche mich doch hier selber, dann könnte das so ein Leidensdruck sein. Aber ich glaube, dass Jakobus eigentlich dieses geile Ziel eigentlich noch mehr in den Fokus rückt. Wer das tut, und Jesus sagt ja genau das Gleiche, der ist glücklich. Und glückselig meint hier nicht selig im Himmel später, sondern glücklich auch jetzt schon hier, das zu tun. Ja, und es ist ein geiles Ziel, in deinem Leben glücklicher zu werden. Das vollkommene Gesetz der Freiheit, dass sich das irgendwie, dass das praktisch wird in deinem Leben, dass du das erfährst. Nur die Möglichkeit zu wissen, dass es das geben könnte, verändert noch nichts. Manchmal denken wir, ich habe es gehört, ich weiß, dass es das gibt und das wäre schon die halbe Miete, aber es ist es halt nicht. Ein letzter Punkt, den ich auch nochmal dazu sagen möchte. Es ist total wichtig, ja, glücklich sein, das ist das Ziel. Es soll uns stark machen. Es soll das Gesetz, das vollkommene Gesetz der Freiheit, soll uns gut tun. Es tut uns gut. Und der nächste Punkt wäre Input und Output. Input und Output gehört echt zusammen. Input ist total wichtig, aber Output ist auch total wichtig. Manchmal meinen wir ja, okay, Input ist irgendwie alles. Wir müssen uns irgendwie was reinziehen, wir brauchen Input, wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen Seminar. Und manchmal denken wir auch, oh Mann, die Erweckung in Remscheid, die kommt. Ah, lese noch das Buch oder den Prediger müssten wir haben oder die Konferenz noch besuchen. Oder wenn ich das Buch noch gelesen habe, dann passiert die große Veränderung. Und das, was Jakobus sagt, nee, du musst es auch tun. Nichts gegen guten Input, ich lasse mich selber gerne inspirieren, ich gehe selber und motiviere auch andere Leute dazu, irgendwie sich Inspiration zu holen und auch in den Gottesdienst zu kommen und Predigten zu hören, top, ist eine voll gute Sache. Und regelmäßiger Input ist auch total gut. Aber ich glaube, dass es manchmal gar nicht so sehr nur um Input geht. Stellt euch vor, da ist jemand irgendwie, da ist jetzt hier nach der Gemeinde, ist hier so ein Gespräch hier vorne am Stehtisch und da sitzen ein paar Leute zusammen und die fachsimpeln so ein bisschen über ihr Handwerkertum zu Hause. Und da ist jemand, der sagt, boah, ich baue mir, bei mir zu Hause, da baue ich gerade einen Ofen. Richtig Riesenteil, ich habe extra eine Kiste gebaut bei mir im Wohnzimmer, wo ich meinen Ofen mauern kann. Boah, das wird richtig cool. Und ich habe jetzt fertig gebaut. Hör mal, ich verbrenne am Tag 1 Kubikmeter Holz. Boah, das ist ein Input. Und die anderen so, boah, krass. Das ist ja bei dir sicher tierisch heiß in der Hütte, ist ja wie eine Dauersauna. Also nee, ist immer noch arschkalt, aber boah, der Ofen ist geil, ey. 1 Kubikmeter Holz pro Tag. Und dann wissen die anderen, ey, der verarscht sich doch selber. Da ist doch irgendwo in der Konstruktion was falsch. Der heizt ja für draußen, das geht doch alles so 1:1, verpufft das Ganze doch. Und das ist irgendwie halt auch wichtig. Wenn wir sagen, irgendwie Input ohne Output, es kommt nur auf den Input an, dann, das stimmt einfach nicht. Kein Mensch wird glücklich ohne Output. Ich glaube, selbst im Himmel müssen wir was Produktives machen. Ich glaube, selbst im Himmel wird das nicht sein, dass wir jahrzehntelang auf einer Wolke rumlümmeln und gebratene Hähnchen vorbeifliegen. Wir sind nicht so gemacht. Wir sind nicht so gemacht. Wir müssen irgendwie was machen. Wir müssen irgendwie was schaffen. Irgendwie. Wir sind Co-Schöpfer. Und das ist auch gut so. Natürlich der eine mehr, der andere weniger. Wir müssen uns auch ausruhen. Wir vergessen ja nicht alles, was auch in den letzten Wochen davor schon mal gesagt wurde. Aber wir müssen irgendwie was machen. Und der Output ist auch wichtig, um glücklich zu sein. Und Jakobus ist hier echt sehr, sehr klar. Und auch in dem ganzen Brief geht er immer noch weiter. Hey, wenn du glaubst, dann gehört das einfach dazu. Und Input gehört natürlich auch dazu, klar, dass wir auch immer wieder auch was von Gott brauchen. Aber es ist halt nicht so, dass wir einfach immer nur Bibelwissen ansammeln, ewige Dauerbibellehrer werden oder Schüler werden, einen Workshop nach dem anderen uns reinziehen, aber immer mehr verlernen, irgendwie den Hintern hochzubekommen. Ja. Das war das Anliegen Gottes, was ich euch heute mal so weitergeben wollte. Ich glaube, Jesus und auch sein Bruder Jakobus, die haben gemerkt, hey, alles, was wir lernen, das darf praktisch werden. Und es ist nicht irgendwie, falls du das irgendwie in den falschen Hals bekommen hast und nach dem Motto, oh, jetzt soll ich hier doch wieder tun, das war auch nicht ganz richtig, sondern es ist so ein gesundes Verhältnis, dass es in deinem Leben praktisch wird. Dass Freiheit nicht nur eine Theorie bleibt, sondern Freiheit auch erleben wird. Die Band bitte ich nach vorne und ich bete einmal noch mit uns. Lieber Heiliger Geist, ich danke dir für das, was Markus erzählt hat. Ich danke dir für das, was Kruno erzählt hat. Ich danke dir für das, was Uli erzählt hat. Ich danke dir für das, was Michael erzählt hat. Ich danke dir für alles, was wir tatsächlich mit dir erleben. Ich danke dir für alles, was nicht nur Theorie ist. Ich danke für jeden, der ein Stück frei geworden ist. Ich danke dir für alles Erleben von deiner Freiheit. Und ich danke dir dafür, dass wir dass wir deine Botschaft haben, dass wir deine Worte haben und dass wir ein vollkommenes Gesetz der Freiheit haben, was Freiheit und uns bringen kann und will und das Potenzial hat. Und dass wir das mit Erwartung und Freude und Spannung lesen können. Und Gott, ich bitte dich, dass auch das, was ich jetzt so gesagt habe, dass das irgendwie keinen auf eine ätzende Art und Weise stresst. Dass es aber auch die Leute, die es auf eine positive Weise ärgert, dass es die auch ärgert. Ja, und dass wir ins Erleben kommen. Danke, Herr. Amen.
Ja, wie können wir jetzt irgendwie eine Brücke schlagen in die Anbetungs- oder in die musikalische Anbetungszeit? Das ist eine Frage, die ich mir immer stelle. Täter zu sein und nicht nur Hörer.